Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie hier sind und dass Sie sich alle auf Harald Mattenstein freuen. Das ist mir völlig klar. Ich freue mich auch auf dieses Gespräch. Herr Mattenstein, auch also einen recht schönen guten Tag. Er kommt, wie Sie auch wissen, Sie sind ja alle Mattenstein-Fans, er kommt aus Berlin, schreibt für die Zeit Kolumnen, ist ansonsten beim Tagesspiegel und kennt sich aus in Deutschland wie kaum ein anderer, denke ich manchmal, wenn ich seine Kolumne lese oder seine Kolumnen. Und er kennt sich vor allen Dingen gut aus in Berlin. Und weil das so ist, würde ich ihm als erstes bitten, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, ein Kapitel oder eine Kolumne über Berlin vorzulesen. Haben Sie was dagegen?
Nein, auf gar keinen Fall. Ein Kapitel über Berlin. Ich kenne mich aber in Deutschland so gut auch wieder nicht aus.
Erzählen Sie doch nicht. Natürlich kennen Sie sich aus.
Na gut, wenn Sie das sagen. Ich werde, wenn ich unterwegs bin, können Sie mich gut verstehen? Okay. Ich werde, wenn ich unterwegs bin, oft auf Berlin angesprochen. Berlin, die Stadt, in der Sie nichts auf die Reihe kriegen. Sie schaffen es einfach nicht. Sie bekommen den Flughafen nicht hin, Sie bekommen die S-Bahn nicht hin, Sie bekommen die Wirtschaft nicht hin, Schulen, Sie bekommen das nicht hin. Alle in Berlin, die es mit ihrem Gewissen und ihren Finanzen vereinbaren können, schicken ihre Kinder auf Privatschulen. Nicht aus übertriebenem Elternehrgeiz, nein, nur damit die Kinder lesen und schreiben lernen. In meiner Gegend brannte vor Jahren ein Restaurantschiff ab. Das Wrack trieb jahrelang im Wasser. Es sah aus wie ein Mahnmal für den Bürgerkrieg auf dem Balkan. Das Wrack zu beseitigen war ihnen zu schwierig. Das konnten sie nicht hinkriegen. Sie wollen eine neue Autobahn bauen in Berlin. Es gibt Argumente für und Argumente gegen die neue Autobahn. Ich habe keine Meinung dazu. Wozu soll ich mir Gedanken machen? Sie werden den Autobahnbau nicht hinkriegen. Ein Sprecher der Piratenpartei hat gefordert, dass der Bürgermeister Wowereit die Autobahn zur Chefsache erklärt. Die Piratenpartei ist nämlich gegen die Autobahn. Als sie den neuen Bahnhof gebaut haben, wurde ein Teil des Bahnhofsdaches weggelassen. Irgendwie fehlte das Geld dafür. Den U-Bahn-Anschluss haben sie vergessen. Einfach vergessen. In dem Haus, wo ich früher gewohnt habe, wurde das Dachgeschoss ausgebaut. Die neue Dachwohnung war zu schwer. Sie ist durch die Decke gebrochen und liegt jetzt in Form von Trümmern in der Wohnung darunter. Der Letzte, der in Berlin korrekt ein Bauwerk errichten konnte, mit fließend Wasser und allem, war Kaiser Wilhelm. Kein Wort in meiner Gegenwart gegen Kaiser Wilhelm. In der neuen Akademie der Künste neben dem Brandenburger Tor ist das Dach undicht. Es regnet durch. Die Klimaanlage ist auch kaputt. Darum können Sie Ihr Archiv nicht benutzen. Es wurde ausgelagert in eine Fabrikhalle aus der Zeit von Kaiser Wilhelm. Ich gehe nicht mehr zur Wahl. Mir ist egal, welche politische Richtung in Berlin regiert. Hauptsache, es gibt fließend Wasser und Strom. Ich habe vor Jahren mal angeregt, dass man Berlin an die einstigen Besatzungsmächte zurückgibt und wieder zur Vier-Sektoren-Stadt macht. Das wäre die einzige Lösung. Kaiser Wilhelm ist leider tot. Am neuen Flughafen wollten sie eine Katastrophenübung abhalten. Aber die Berliner Feuerwehr hat den Berliner Flughafen nicht gefunden. Sie haben 2 Stunden gesucht. Angeblich hat ihnen ein kanadischer Tourist den Weg gezeigt. Ich liebe Berlin. Aber sie bekommen nichts auf die Reihe. Vielen Dank.
Also, das kommt natürlich in Leipzig besonders gut an.
Ich lese diesen Text natürlich auch vor, wenn ich in Berlin eine Lesung habe. Und das ist auch so eine Besonderheit von Berlin. Das kann man in Berlin machen. Ja? Die Leute lachen und sagen, ja, so ist das. Ja? So ist es bei uns. Wenn Sie einen Text dieser Art über München schreiben und lesen den in München vor, dann werden Sie geteert und gefedert. Ja?
Also ist der Berliner ist schon tolerant.
Natürlich, ja, klar. So. Und es weiß ja auch jeder, dass es so ist. Ja? Und deswegen ist ja diese Olympiageschichte so irre. Ja?
Auf die müssen wir jetzt zu sprechen kommen. Ich will Sie gleich befragen, will Sie gleich einbeziehen. Sie müssen nachher abstimmen, ob Sie für Hamburg sind oder für Berlin oder überhaupt keine Olympischen Spiele in Deutschland wollen. Zunächst will ich Herrn Wattenstein.
Also Leipzig ist keine Option. Ne?
Nicht mehr. Nein, das ist vorbei. War mal großer Traum. Ja. Können wir nachher drüber reden, wird jetzt zu lange dauern, aber ja, tiefe Wunden geschlagen. Wie auch immer. Herr Mattenstein, Sie haben in Ihrer jüngsten Kolumne im Tagesspiegel zu lesen, vom Samstag, soweit ich mich erinnere, eher Position für Hamburg bezogen, weil Berlin wird es vielleicht auch hinkriegen, aber Sie haben auf die 1936er Spiele reflektiert und meinten, das könnte noch eine Rolle spielen.
Ja, das war eines von mehreren Argumenten, ne? Dass Olympia in Berlin natürlich immer in Bezug gesetzt würde zu 36, zu diesen Nazi-Spielen. Man stünde unter einem gewissen Druck, ja, beweisen zu müssen, dass es ganz anders ist, was ja sowieso klar ist, dass Deutschland heute ganz anders ist als 1936. Und Hamburg wäre so ein neues Kapitel. Ja. Und Hamburg hat es auch noch nicht gehabt. Ja. Da waren die Spiele nie. Insofern wäre das vielleicht auch gerechter, wenn die das machen. Und sie würden es eher hinkriegen.
Ja, wollen wir mal schauen, ob es ist. So, was meinen Sie? Wer für Hamburg ist, bitte mal um ein kurzes Handzeichen. Wir werden es nicht durchzählen, aber ich werde versuchen, mir das zu merken. Wer ist für Berlin? Hält sich ungefähr die Waage, so ein bisschen weniger.
Ja, ein bisschen weniger. So 60-40 würde ich sagen.
60-40 und wer ist überhaupt gegen Olympia? Oh.
Ja.
Das ist der Deutschlandtrend.
Ja, 20, ich würde sagen, so 20% sind sowieso dagegen.
Ja, das ist der Deutschlandtrend. Ja. Gutes Publikum, ja. Sehr gut. Ja. Kann man sagen. Also, muss man. So. Also. Herr Mattenstein, wie schaffen Sie das, Sie mich jede Woche begeistern? Nicht nur mich, wie man sagt. Wo nehmen Sie denn alle Ihre Themen her?
Ich habe so eine blaue Karteikarte. Da schreibe ich immer Themenideen auf. Und wenn ich schreiben muss, nehme ich diese blaue Karteikarte her. Ich habe jetzt gerade keine dabei. Und suche mir eines aus, sofern ich meine Schrift noch entziffern kann. Das ist die besten Ideen, die ich jemals hatte, habe ich mit einer Schrift notiert, die ich nicht mehr entziffern konnte.
Und dann war es vorbei. Ist Ihnen nie wieder eingefallen?
Nie wieder eingefallen, ja.
Schade drum. Kommt nie wieder, ist weg.
Ja, kennen Sie dieses Gefühl auch so im Halbschlaf, wenn man so morgens aufwacht, hat man ganz tolle Ideen, die man dann vergessen hat, fünf Minuten später.
In dieser Größe?
Ja, genau. So eine Karteikarte ist das.
Gebe ich Ihnen auch mal welche mit, dann können Sie vielleicht.
Ja. Nee, also Kolumnenstoff für mich ist alles. Ja. Im Grunde ist alles geeignet. Es gibt keine Tabuthemen. Ja. Es ist natürlich so, dass eine Kolumne sich entwickelt im Laufe der Jahre. Ich mache das ja nun schon recht lange, 12, 13 Jahre. Am Anfang habe ich mir private Geschichten erzählt, so aus dem Familienkreis mit meinem Sohn und so weiter. Aber das kann man auch nicht ewig machen. Irgendwann sind mir die Geschichten auch etwas knapper geworden. Dann habe ich vor ein paar Jahren angefangen, so ein kleines bisschen zu politisieren, also öfter mal was über politische Korrektheit zu schreiben oder solche Sachen, was nicht damit zu tun hat, dass das so eine Obsession von mir wäre, sondern damit, dass ich die Kolumne ja weiterentwickeln muss. Es muss ja zu neuen Ufern gehen irgendwann. Ja? Und wenn ich das ein paar Jahre gemacht habe, mache ich wieder was anderes. Ja? Wobei es schon so ist, dass ich, wenn ich Geschichten erzähle, die nicht erfinde. Es ist schon mal so, dass ich was umarrangiere oder was weglasse, aber die Geschichten, die ich erzähle, sind wahr. Zum Beispiel auch das, was ich über diese Polizeiübung und den Berliner Flughafen erzählt habe. Ja? Da denken die Leute manchmal, ja, das ist eine Pointe, das hat er sich einfallen lassen. Nein, das stand in sämtlichen Berliner Lokalzeitungen, dass die Feuerwehr den Flughafen nicht gefunden hat.
Der kanadische Tourist, ja, ist der erfunden?
Der Tourist ist erfunden, ja, der, kanadisch habe ich, kanadisch, der Tourist ist nicht erfunden, aber kanadisch ist erfunden, ja. Das war irgendwie eine andere Nationalität. Ich wollte den manche auch anonymisieren, ja.
Ist aber auch klar.
Aber wissen Sie, da relativiert sich natürlich auch dieses Problem mit dem Brandschutz, ja, beim Berliner Flughafen. Ja, das ist ja das Hauptproblem beim Flughafenbau. Wenn die Feuerwehr da sowieso nicht hinfindet, ja, ist natürlich die beste Brandschutzanlage.
Ja, aber da wäre doch schön, wenn wir Olympische Spiele 24 in Berlin hätten. Da müsste der Flughafen bis dahin ja fertig sein. Das wäre ein Argument für Berlin.
Ja, im Moment sagen Sie, er ist 2017 fertig.
Glauben Sie das?
Ja, ich würde auch auf 2024 tippen.
Sehen Sie, wäre ein guter Zeitpunkt. Ja. Also, was ist denn bei Ihnen eigentlich zuerst da? Das Thema? Oder schon, ist da schon die Pointe mit dabei?
Nein, nein, nein. Also das entwickelt sich aus dem Text heraus. Ich entscheide mich für ein Thema, fange dann an zu schreiben und weiß noch nicht, wo es mich hintragen wird. Ja. Es gibt ja Kollegen, die so ein fertiges Konzept haben und das verwirklichen sie dann, das setzen sie um. Das mache ich nicht. Also bei mir ergibt sich tatsächlich, aus jedem Satz ergibt sich dann der nächste, ja, bis es dann irgendwann vorbei ist. Es ist was ganz Interessantes, wenn man diese Textgattung bedient, wie ich das mache, hat man es ja mit so einer bestimmten Länge zu tun. Bei mir sind das immer 3500 Zeichen, die ich da jede Woche schreiben muss. Und nachdem ich das ein halbes Jahr gemacht hatte, habe ich gemerkt, dass ich immer genau wusste, wann 3500 Zeichen um sind. Ja? Also wenn ich so schreibe und Sie fragen mich, wo bist du jetzt, dann kann ich sagen, ich bin bei 2800. Ja? Und das stimmt immer ziemlich genau. Ja? Und auch wenn ich Texte von anderen lese, weiß ich, wann 3500 Zeichen um sind. Ja?
Interessant.
Und vielleicht bei einem 100-Meter-Läufer auch so. Ja? Wenn er immer 100 Meter trainiert, ja?
Kann sein.
Dann braucht er gar keine Ziellinie mehr, bleibt er automatisch stehen.
Ja, stimmt. Haben Sie recht, müssen wir mal 100-Meter-Läufer fragen, ob das so ist, ob er genau weiß, wann er im Ziel ist. Aber viele Fußballer sagen ja auch, sie wissen genau, wann 90 Minuten rum sind. Die haben ja auch dieses Zeitgefühl, so bei Ihnen ist es dieses Textlängengefühl. Haben Sie nie Angst, dass Ihnen mal nichts einfällt?
Hatte ich am Anfang. Und nachdem mir ein paar Jahre lang was eingefallen war, dachte ich, ach, das wird schon wieder gut gehen.
Wie weit geht das in Ihren Gedanken? Wie gehen Sie voraus? Wissen Sie, was nächste Woche in der Zeit steht, übernächste Woche?
Nein.
Oder wissen Sie noch gar nichts?
Nein, ich weiß gar nichts. Also überhaupt nicht. Ich liefere die Texte ja auch immer lange im Voraus. Also das, was am Donnerstag in der Zeit erscheint, habe ich am Montag, aber nicht der Woche, sondern am Montag der Woche davor abgeben müssen.
Montag ist Abgabetag?
Ja, ja, Montag ist Abgabetag, aber für den Donnerstag der darauffolgenden Woche. Das heißt, ich kann eigentlich überhaupt nichts Aktuelles machen. Ja? Und meine 10 Tage sind ja eine lange Zeit. Ja?
Haben Sie schon... Also jetzt sind Sie fertig für das, was Sie morgen abgeben müssen?
Ja, ja, das habe ich jetzt vorgeschrieben, was über Varoufakis, diesen griechischen,
also doch aktuell,
diesen schönen griechischen Minister, ja, weil...
Finanzminister.
Ja, 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 weil das ist bei uns zu Hause so ein Konfliktpotenzial, weil meine Frau unheimlich abfährt auf Varoufakis. Ja, also, seit Varoufakis da Finanzminister ist, verpasst sie keine Tagesschau mehr, ja. Also, immer in der Hoffnung, dass der kommt. Ja? Er kommt ja auch.
Er kommt. Kann sich drauf verlassen.
Ja. Jetzt ist aber, wissen Sie, bei diesen 10 Tagen habe ich ja so Albträume, weil in 10 Tagen so viel passieren kann. Ja? Wenn der jetzt zurücktreten muss innerhalb von den 10 Tagen, sehe ich ziemlich alt aus mit meiner Kolumne.
Ist Ihnen das schon mal passiert, dass irgendwie was überholt war?
Zum Glück nicht. Ich meine, der schlimmste Fall wäre natürlich, dass jemand stirbt. Ja? Also das wäre ganz furchtbar. Also man schreibt eine Kolumne und vielleicht spielt dann auch noch eine Person eine nicht so rühmliche Rolle, ja, in der Kolumne und dann passiert das. Aber ich glaube, in so einer Situation würde die Zeit dann auf der ersten Seite irgendwas machen. Ja? Also, naja. Das sind eben die Unwägbarkeiten des Printwesens. Ja, im Internet ist es anders.
Das, was Sie jetzt beschreiben, klingt nicht so, als ob Sie jene Formkrise hatten. Nichtsdestotrotz, in einer Ihrer Kolumnen ist davon die Rede. Vor allen Dingen, wenn Sie im Fahrstuhl stehen, dann gucken Sie immer aufs Baujahr. Und dann meinen Sie...
Ja, na
sieht
ja.
Alles so leicht aus, wie Sie das so
betreiben? Na, man kann ja, ist natürlich stimmungsabhängig. Ja? Und ich, kein Mensch ist jeden Tag in der Stimmung, so eine humoristische Form zu verfassen. Ja? Ich auch nicht. Wenn ich nicht in der Lage bin, so etwas zu schreiben, dann schreibe ich halt was anderes. Also dann schreibe ich was ganz Ernstes, Unkomisches. Hin und wieder kommt das auch mal vor. Also zum Beispiel, als ich schreiben musste, war es einmal so, dass einen Tag davor war mein Vater gestorben. Und ich war wirklich nicht in der Lage, jetzt das zu schreiben, was ich da normalerweise schreibe. Und dann habe ich einfach einen Text über meinen Vater geschrieben. Ja? Und auch darüber, warum ich mich an diesem Tag hinsetze und das trotzdem mache, weil mein Vater, der aus Ostpreußen stammte, ja, immer ein wahnsinniges Pflichtgefühl da immer so, also versucht hat, mir zu vermitteln. So. Also der ging auch in jedem Zustand zur Arbeit. Also wenn andere Leute sich da ins Bett legten und krank machten, na, ging der mit 39 Grad Fieber zur Arbeit. So war der drauf, weil er sagte, ja, ne, musst du machen. Ja. Und da wusste ich, wenn ich jetzt meine Arbeit nicht mache, dann würde der von oben sagen, Junge, nicht in Ordnung, ja, musst du machen. Ne. Ja. Und dann habe ich eben für ihn das gemacht. Ja. Aber das war eine ganz ernste Kolumne. Ja, aber das sind die Ausnahmen zum Glück. Ja.
Sie sind in erster Linie, also zumindest mir, durch Ihre Bücher und durch Ihre Kolumnen bekannt. Woran arbeiten Sie im Moment? Noch, muss man ja sagen.
Woran ich noch arbeite? Ja. An einem Buch über die DDR.
Wie kommt denn das?
Ja, da denken Sie, wie kommt der dazu? Ja.
Ja. Ich meine, ich bin Hatte ja ich jetzt nicht erwartet.
Tiefer aus dem Westen als ich kann ja ein Mensch nicht kommen.
Das ist meins.
Ja, ja, also ganz, ich schreibe das nicht alleine, sondern zusammen mit einem Freund, einem sehr guten Freund, der DDR-Bürger bis zur letzten Minute gewesen ist, ja, und sich dementsprechend gut auskennt, Tom Peukert, der ein paar Theaterstücke auch geschrieben hat. Das Buch beginnt im Herbst 89, die DDR zerbröselt. Und wir alle haben ja die Bilder noch vor uns, diese große Pressekonferenz mit Schabowski, wo er diesen Zettel aus der Tasche zieht oder er wird ihm zugereicht, auf dem steht, die Mauer ist offen. Nur bei uns steht...
Unverzüglich.
Unverzüglich, ja. Und bei uns steht aber auf dem Zettel ein anderer Text, nämlich soeben wird mir mitgeteilt, dass an der Ostseeküste der DDR die größten Erdölvorkommen der Welt entdeckt worden sind.
Typisch Mattenstein.
Der Lauf der Geschichte ändert sich vollkommen. Die DDR hat sofort unbegrenzt Kredit bei allen Banken. Die Fluchtbewegung stoppt schlagartig. Die DDR ist jetzt das reichste Land der Welt. Und dann sind wir also im Jahr 2015, die DDR gibt es noch, sie ist jetzt sowas wie Dubai geworden, ja, also mit so ganz vielen Hochhäusern und es gibt so künstliche Tropenparadiese in Hiddensee, ja, und in den FDGB-Heimen treten Elton John und die Rolling Stones auf, weil Geld spielt überhaupt keine Rolle und Westdeutschland ist also verarmt, ja? Und die Westdeutschen kommen so, das ist dann so meine Rolle, die kommen so als Gastarbeiter rüber, braten die Broiler, beziehen die Hotelbetten und haben einen ziemlichen Hass auf diese arroganten Ossis, ja? die vor Geld kaum laufen können, ja? Und sie unheimlich von oben herab behandeln. Ja? Also ich bin dann so der West-Underdog, ja? In diesem Buch, der da irgendwie so die ganze Drecksarbeit machen muss und mein Freund, der ist halt der reiche Ostschnöse. Ja?
Wann müssen wir uns nach diesem Buch anstellen?
Im Herbst soll das rauskommen. Ja?
Dieses Jahr?
Ja, ja.
Da drücken wir in die Daumen, da sind wir gespannt. Herr Mattenstein, wie ist denn das Echo auf Ihre Kolumnen? Ist da manchmal auch jemand böse?
Ja, das ist ja auch überhaupt nicht zu vermeiden. Also in dem Moment, in dem man irgendeine Meinung äußert zu irgendwas, gibt es natürlich auch immer Leute, die anderer Ansicht sind. Es geht gar nicht anders. Und auch Humor weckt ja auch immer Gegenwind, ja. Billy Wilder hat mal gesagt, es ist unmöglich, einen Witz zu machen, ohne dass hinterher irgendjemand beleidigt ist. Also das stimmt nicht ganz. Also wenn man lange genug überlegt, fallen einem vielleicht Witze ein, bei denen niemand beleidigt ist, aber es sind wenige. Ja? Also bei den meisten ist es schon so.
Witz geht immer auf Kosten von jemandem.
Ja, ja, ja. Wobei ich schon sehr also dafür bin, Grenzen einzuhalten. Also nicht unter die Gürtellinie zu schlagen, ja? Leute nicht anzugreifen wegen dem, also das wäre so meine Grundregel, Leute nicht wegen dem anzugreifen, was sie sind, ja? Also ihr Geschlecht, ihre Hautfarbe, ihr Aussehen, was auch immer, sondern sie nur deswegen auf den Arm zu nehmen, weil sie was Bestimmtes gesagt oder getan haben. Ne? Dafür ist man verantwortlich. Ne? Man ist nicht verantwortlich für das, was man ist, sondern nur für das, was man tut.
Uns läuft die Zeit davon, aber ich, ja, nicht, dass so viel Zeit muss sein. Was das Echo angeht, ich würde Ihnen gerne einen Text vorlesen, den ich gefunden habe. Da geht es um Herrn Wartenstein. Er schreibt so en passant, beneidenswert, hat den Gedankensprung zur Kunst erhoben. Eben war er noch hier, plötzlich ist er da. Aber nie verliert er den Faden. Seine Ironie kann beißend sein. Einmal hat er einem Literaturkritiker, der einen äußerst ablehnenden, indes bedauerlich schwachen Text über einen Roman Wartensteins verfasst hatte, in seiner Kolumne so dermaßen zerlegt, nachgerade abgefieselt, dass die Branche am Boden lag vor Lachen. Es war Wahnsinn. Knallhart und schweinekomisch zugleich. Ich könnte das nicht. Ich bin nicht fähig zu solcher Schärfe. Irgendwie nicht gefährlich genug. Ich hätte gerne mal, dass Leute vor mir zittern, bloß bringe ich das nicht. Sie wissen, von wem das stammt?
Herr Axel Hacke.
Süddeutsche Zeitung, Magazin. Sind Sie wirklich so gefährlich?
Ja, da habe ich mich auch gewundert und mir auch Fragen gestellt, mir selbst, ja, weil ich mir gar nicht so, also ich glaube, ich bin gar nicht so scharf. Oder
Sie wirken auch nicht so, aber Ihre Texte, also, naja.
Ja?
Ja, manchmal, ja.
Na, vielleicht fließt da...
Weiß ich, was die evangelische Kirche gesagt hat zu Ihrer letzten... Kolumne.
Ja, da habe ich, also es war ganz interessant, da habe ich mich über diese Fastenwochen-Devisen lustig gemacht, die ich wirklich, also ich fand das komisch, ja, 7 Wochen ohne Ehrgeiz, 7 Wochen ohne, also ich fand es lustig.
Und, aber die Kirche verleuchten.
Ich habe lebhaftes Echo bekommen, also einige Pfarrer haben geschrieben, dass sie das auch blöd fänden, ja, und sich freuen, dass sie nicht die Einzigen sind, die es blöd finden, und ein Pfarrer hat die Zeit abbestellt, ja.
Oh. Damit muss man rechnen. Ich muss, also ich muss nicht, aber ich würde gerne. Ich
hoffe, was zeigt, dass die Geistlichkeit kein in sich als festgefügter Block ist, ja, sondern sehr verschiedene Meinungen herrschen. Ja.
Ich würde gerne noch zu den Lehrern kommen und Ihnen, Sie bitten, ein Kapitel vorzulesen. Ich hatte ihn vorher gefragt, ob man das überhaupt lesen kann. Sie kennen vielleicht die Geschichte mit der Rechtschreibung, ja, weil ich dachte, weil so viele Fehler dann dabei sind, wie man das lesen kann. Er sagt, er kann es. Und darum würde ich ihn noch bitten, uns das zum Besten zu geben.
Okay. Manchmal sagen Leute, ach, wissen Sie, ich würde auch gerne schreiben. Kann man das lernen? Natürlich. Ich habe auf die folgende Weise schreiben gelernt. Eine bezaubernde junge Frau, die mir riesengroß vorkam, betrat das Zimmer, in dem ich saß. Sie lächelte mich an, ging zu einer Tafel. Sie schrieb das Wort Hans und das Wort Lotte an die Wand. Dann erklärte sie mir, welcher Buchstabe welchem Laut entspricht. So habe ich schreiben gelernt. Buchstabe für Buchstabe. Mit Fibel. Ich war überrascht, als ich in der Zeitung las, wie Kinder heutzutage das Schreiben lernen. Die Kinder kriegen eine Anlauttabelle. Man erklärt ihnen, welcher Laut welchem Buchstaben entspricht. Dann sollen sie loslegen. Sie hören einen Satz, gucken in ihrer Tabelle nach und schreiben, die Schule fängt an. Schule mit Ä fängt an mit E und K. Nach ein paar Wochen können sie halbe Romane schreiben. Der Lehrer darf sie nicht korrigieren. Das würde den Kindern, heißt es, seelischen Schaden zufügen und sie demotivieren. Die Methode Lesen durch Schreiben ist eine Erfindung des Reformpädagogen Jürgen Reichen. Sie setzt sich immer mehr durch. In der Zeitung stand auch, dass Eltern verwirrt sind. Ihr Kind schreibt, die Polizei ist da. Polizei mit B, Doppel-L, TZ ist da, 2S. Und fragt, ob das richtig geschrieben sei. Was sollen die Eltern dem Kind antworten? Beim Elternabend wird ihnen gesagt, dass sie so tun sollen, als sei alles richtig. Falls sie damit ein Problem haben, sollen sie ausweichend antworten. Die Eltern können sagen, richtig, falsch, das sind relative Begriffe. Alles nur gesellschaftliche Konventionen. Oder was richtig war und was falsch, zeigt sich oft erst nach Jahrzehnten. Interessanterweise hat die neue Methode dazu geführt, dass es mehr Kinder mit Rechtschreibschwächen gibt als früher. In der dritten Klasse soll ja ganz allmählich die korrekte Rechtschreibung eingeführt werden oder das, was davon übrig ist. Viele Kinder haben sich aber so sehr an das Schreiben nach dem Lustprinzip gewöhnt, dass sie einfach nicht die Kurve kriegen. In der Zeitung wurde dazu die Rektorin einer Grundschule interviewt. Sie ist, trotz aller Probleme, von der neuen Methode begeistert. Die Kinder lernten zwar nicht unbedingt schreiben, aber sie seien mit so viel Freude bei der Sache. Der Erfolgsdruck ist weg, sagt die Rektorin. Bei ihr selber ist der Erfolgsdruck ja auch weg. Offenbar steuern wir auf eine Gesellschaft ohne Erfolgsdruck und ohne Rechtschreibung zu. Damit komme ich klar, sofern man wenigstens ein paar Sonderschulen einrichtet für Leute, die später mal Pilot, Lokführer oder Arzt werden. Da hätte ich es gern, wenn die sich früh dran gewöhnt haben, unter Erfolgsdruck zu arbeiten. Man soll aber auch ein paar Piloten, Lokführer und Ärzte zulassen, die ohne Erfolgsdruck und mit viel Freude die Rechtschreibung erlernt haben. In diesen Flugzeugen und Zügen müssen dann die deutschen Bildungsreformer reisen. Wenn das Flugzeug in Turbulenzen gerät und die Bildungsreformer kriegen Angst, dann dürfen ihnen die Stewardessen auf ihre Fragen immer nur ausweichend antworten. Stürzt das Flugzeug ab, dann soll der Pilot sich kurz in der Tür zeigen und sagen, der Flug ist nicht perfekt verlaufen. Aber ich war mit viel Freude bei der Sache.
Wir waren auch mit viel Freude dabei. Vielen Dank, Herr Martenstein. Wir freuen uns auf den Herbst. Alles Gute für Sie und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke sehr. Herr Martenstein wird hier drüben auch noch zum Signieren zur Verfügung stehen. Vielen Dank.
Vielen Dank.